Garantiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Der 1. August naht. Der Tag von bisschen Pathos, viel Feuerwerk und Klischees. Aber was ist eigentlich die Identität der Schweiz? Das, welche Klischees wir finden, die die andere erfüllt und ob wir gemäss Einbürgerungstest Schweizerinnen werden würden, diskutieren wir im neuen Podcast Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann und Camille Lotte. Ja, wir fangen doch gerade mit dem heissesten Thema an. Wir beide haben uns nämlich überlegt, welche Klischee, die typisch schweizerisch sind, erfüllt eigentlich die andere? Und wir wissen beide nicht, was wir herausgeschrieben haben. Und Gami, ich fange in diesem Fall mal einfach an, was ich dir zuschreiben würde.
Ich bin gespannt. Leg los.
Also, Nummer 1 von meinen Klischees ist Perfektionismus. Weil ich finde, und das im positiven Sinn, du bist sehr perfektionistisch, also auch wenn wir die Folge vorbereiten, hast du immer alles im genauesten Detail recherchiert, dass wir nichts Falsches sagen. Und für das finde ich die auch sehr bewundernswert. Und ich glaube, das ist auch typisch schweizerisch, so das Perfektionistische und alles durchdenkt. Nachher, was auch sehr prominent ist, finde ich, stolz aufs Lokale. Du bist ja sehr eine stolze Zürcherin und ich glaube, es wäre schwierig, dich aus Zürich rauszubewegen, wenn es nicht muss sein.
Ich sage immer, durch meine Adern fließt Limat. Also das ist bei mir einfach ein Teil von meiner Identität. Also das ist total richtig.
Und ich finde, auch in der politischen Debatte habe ich die immer sehr sachlich erlebt, aber vielleicht manchmal ein bisschen misstrauisch, aber nie unhöflich. Das finde ich auch sehr, sehr typisch schweizerisch. So ein bisschen distanzierter, aber ich finde das eben auf eine gute Art und Weise. Und dann, wenn du auf Wanderungen gehst, behaupte ich, dass du immer alles dabei hast. Sei es Thermoskanne, sei es Regenschutz mit der Regenhose, wenn es warm ist, ein T-Shirt, vielleicht auch ein Ersatz-T-Shirt. Ich glaube, du bist immer perfekt ausgerüstet für alle Eventualitäten.
Das stimmt wirklich. Also in meinem Rucksack ist alles, was muss sein. Und ich bin mittlerweile, und das ist jetzt True Story, so alt, dass ich Hosen habe, wo man kann mit einem Reissverschluss sie zu kurzen Hosen machen.
Ja.
Und dann merkst du, du bist richtig alt, aber eben auch gut vorbereitet fürs Wetter. Von dem her, da hast du total recht.
Und typisch schweizerisch.
Und typisch schweizerisch. Ich habe mir die Gedanken natürlich bei dir ja auch gemacht. Und das, was mir einfach auffällt, du siehst immer Kühe auf der Welt.
Ja, das stimmt.
Das gehört zu deinem Leben. Jedes Mal, wenn wir den Podcast aufnehmen, wir sehen uns ja gleichzeitig auf Video, zeigst du mir am liebsten die Aussicht mit den Kühen. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach bei dir so das Klischee. Du schaust raus und es sieht aus wie auf einer Postkarte von der Schweiz, wie man sich das einfach vorstellt. Dann, ohne SBB kämst du nirgends Anne, du lebst eigentlich in dem Zug.
Ja, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ein Hassliebe. Es ist nicht so, dass ich unglaublich gerne Zug fahre. Ich komme einfach nicht vom Fleck. Ich fahre zwar sehr gerne Auto, aber das Auto liegt als Student schlicht nicht drin. Und in der Stadt ist es auch nicht so lustig zum Autofahren. Ich habe mir schon überlegt, ob ich echt meinen Wohnsitz bei der SBB soll angeben, weil drei Viertel von meinem Leben verbringe ich im Zug.
Aber auch das ist Schweizer. Ist mir eigentlich auch SBB gern. Aber so gut sind sie schon nicht. Da gibt es schon noch Verbesserungspotenzial. Sehr, sehr schweizerisch. Denn bei euch daheim ist die Schweizer Fahne wahrscheinlich griffbereit. Da muss man nicht im Keller rumwühlen und grübeln, sondern man weiss, wo die ist und die holt man dann auch raus.
Ja, ich glaube schon.
Und das, was ich auch so ein Gefühl habe, ist von dir typisch schweizerisch, ist, du isst mehr Fondue und Raclette, als dir eigentlich lieb ist, weil du von Politveranstaltung zu Politveranstaltung pilgerisch.
Ja, ich muss zwar sagen, dieses Jahr habe ich noch kein einziges Raclette oder Fondue gegessen. Das kommt dann sicher noch. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr gerne Raclette und Fondue. Was ich nicht gerne habe, ist kalter Käse.
Oh, ja. Aber ich habe das Gefühl gehabt, eben, da bist du immer wieder gut ausgestattet.
Ja.
Aber es kommt in dem Fall noch. Also ich werde dich Ende Jahr noch mal danach fragen, wie es aussieht.
Ist gut.
und mit dir einen Termin abmachen. Das ist die 2 Wochen Flexibilität, oder? So typisch schweizerisch. Einerseits ist man schon, man sagt von sich selber, ja, man ist flexibel, aber eben 2 Wochen vorher ist man flexibel, denn sonst ist es dann einem zu spontan.
Ja, es hat etwas. Ich bin zwar eigentlich sehr, sehr gerne spontan. Ich finde, man kann gut, weißt, spontan sagen, hey, komm, wir gehen jetzt dorthin oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Kalender lässt das nicht immer zu. Manchmal ist es wirklich so spontan, ja bitte, aber dann, wenn ich 2 Wochen planen kann.
Das ist typisch schweizerisch. Und was wir aber sagen müssen, am 1. August geht es nicht nur um Klischees, sondern auch um den Zusammenhalt in der Schweiz. Und ich bin ein bisschen herumforschen und um den steht es eben gar nicht so gut. Es gibt nämlich eine Umfrage von Sotomo, wo sie wollen wissen, ja, wie wichtig ist denn der Zusammenhalt, was macht der aus? Und ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, um auf die Studie zu schauen. Und zwar, zuerst mal 96% finden, dass der Zusammenhalt in der Schweiz wichtig oder eher wichtig ist. Good news, oder?
Good news, definitiv.
Aber wenn man fragt, was versteht man denn unter Zusammenhalt, dann gibt es da schon ein paar interessante Antworten, wo man darüber reden. Und zwar am meisten genannt worden ist gemeinsame Normen und Regeln.
Das ist doch auch so typisch schweizerisch, nicht?
Weißt du, nichts grosse Emotionen und Liebe zum Vaterland, nein. Wir sind glücklich im Zusammenhalt, wenn wir die gleichen Normen und die gleichen Regeln haben. Das finden wir gut. Es ist so schweizerisch. Ich liebe es. Wenn ich nämlich noch schaue, weiter, was auch noch gesagt worden ist. Ein bisschen Emotionen kommt dann schon noch rein. Und zwar Solidarität und Hilfsbereitschaft ist das, was am zweitmeisten genannt worden ist. Aber gleichzeitig die Identifikation mit der Nation. Die haben nur 44% von allen Befragten angegeben, dass das etwas ist, wofür sie unter Zusammenhalt fällt.
Das ist eigentlich schon noch lustig, finde ich. Eben, du hast es vorhin angetönt, oder? Ich glaube, jetzt so Frankreich oder Italien, der grosse Pathos, man ist stolz auf sein Vaterland und tut das sehr auch zelebrieren. Und wir sind glücklich, wenn wir die gemeinsamen Normen und Regeln haben. Aber ich finde genau das so sympathisch, weil ich muss sagen, mir geht es ein bisschen gleich. Und es ist doch so realitätsnah, weil ich behaupte, das ist doch viel überdauernder als alles andere. Und was ich auch lustig finde, Solidarität und Hilfsbereitschaft, würde ich jetzt auch so sehen. Ich glaube, der Schweizer ist jemand sehr hilfsbereit, auch wenn man es vielleicht nicht immer genau gleich gern macht. Und es ist ein bisschen emotional, aber dann auch ja nicht zu viel.
Spannend ist, wenn man sich auch noch so ein bisschen weitere Ergebnisse aus dieser Studie anschaut, von Sotomo, ist die Frage war so, ja, wie sieht es aus bei der Frage von der Ähnlichkeit von der Schweizer Bevölkerung? Also je ähnlicher sich die Bevölkerung ist in der Schweiz, desto stärker ist der Zusammenhalt. Und wenn man das anschaut, hat man 14% von dem eher zustimmen und ganze 14% von dem ganz klar zustimmen, 48% von dem eher zustimmen. Und da sieht man schon, irgendwo hat man eine Vorstellung davon, dass wir uns ähnlich sein müssen, um überhaupt einen Zusammenhalt zu haben. Finde ich einen spannenden Einblick, weil gleichzeitig sagen 65%, dass sie den Zusammenhalt in der Schweiz eher schwach oder schwach empfinden.
Das ist ja schon noch interessant, oder? Es ist natürlich auch die Frage, finde ich, die sich automatisch stellt, was bedeutet der Zusammenhalt eigentlich? Weil wenn man das sich das mal so überlegt, hat man ja da gar nicht so ein definiertes Empfinden, sondern jeder empfindet etwas anderes unter dem. Wie empfindest du das, Zusammenhalt? Was ist das für dich?
Ich habe das Gefühl, ich würde mich auch verwünschen bei denen, die sagen, gemeinsame Normen und Regeln.
Ja, ich glaube, das ja, ist ja das, was auch ein bisschen die Schweiz ausmacht. Weil, wenn man ja so ein bisschen rückblickend in die Geschichte schaut, wir haben ja nie die gemeinsame Geschichte gehabt. Wir sind ja immer ein bisschen, auch zwangsmässig haben wir ein bisschen zusammenstehen. Wir haben eigentlich, die verschiedenen Kantone haben unterschiedliche Kulturen gehabt, unterschiedliche Sprachen. Dann haben wir unterschiedliche Konfessionen gehabt. Wir haben uns deswegen auch schon bekriegt. Also ja, so diese Identität, habe ich das Gefühl, abgesehen vom Zusammenwollen, gibt es eigentlich gar nicht so unbedingt.
Die Leute sagen auch, der Zusammenhalt der sei vor 10 Jahren besser gewesen, weil 83% finden, der Zusammenhalt der hätte abgenommen. Aber trotzdem, wenn es um die Frage geht, was macht denn die Schweiz in puncto Zusammenhalt besser als die anderen europäischen Länder, dann nennen die Leute am meisten die direkte Demokratie. Und das finde ich auch irgendwo wieder so total typisch schweizerisch. Oder einerseits sagen wir eben die Normen, die gemeinsamen Regelungen. Und als zweitens, wenn es dann darum geht, ja, was machen wir besser, kommt dann schnell Demokratie, ist für mich eigentlich auch mega klischeehaft, zeigt aber auch ganz viel aus über die Bevölkerung, dass man sich an diesen Institutionen, die Stabilität oder, von der direkten Demokratie festhält und das sieht als Auszeichnungsmerkmal von dem Zusammenhalt.
Ich glaube auch, das zeigt doch, wie wichtig und wie hervorragend unsere Institutionen funktionieren. Ich glaube, dass der Zusammenhalt, das Empfinden ein bisschen abgeschwächt ist, könnte ich mir vorstellen, dass unsere Gesellschaft hat sich halt schon recht verändert in den letzten paar Jahren. Wir sind sehr, sehr schnell gewachsen, auch mit Kulturen, die nicht ganz uns ähnlich sind. Ich glaube, das macht einen grossen Unterschied, dass man durch die unterschiedlichen Wertvorstellungen sich nicht mehr so zusammengehörig gefühlt. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt auch dran arbeiten. Weil wir sind so ein tolles Land, finde ich. Natürlich haben wir auch unsere Macken. Aber ich glaube, die Institution ist wirklich das, was wir uns daran haben können. Weil eine Mehrheit kann immer entscheiden. Und auch das Misstrauen, finde ich, wo der Schweizer ja ein bisschen hat gegenüber den Institutionen. Das finde ich, wird sehr gut auch ausgedrückt durch die rechte Demokratie. Und dass man eben teilnimmt und kann hinterfragen, ja, ist denn das jetzt gut oder schlecht? Machen die einen guten Job oder nicht? Und das kann ausdrücken an der Urne. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, das ein bisschen kritischer und ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ja, ist jetzt gleich ein bisschen Pathos, das Wilhelm Tell haftet, dass das Volk sich eben auch wehrt gegen den Staat und gegen allfällige Unterdrückungen. Darum finde ich das eigentlich eine sehr gute Geschichte für die Schweiz zusammenzufassen und so ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Ich finde es spannend, weil ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, weißt, was bedeutet Zusammenhalt für mich? Und ich bin dann auch irgendwann schnell bei dieser gemeinsamen Identität angekommen. Vielleicht ein bisschen als Überspitzung von gemeinsamen Normen und gemeinsamen Werten. Da muss ich auch die Frage stellen, können aus gemeinsamen Normen und gemeinsamen Werten auch eine gemeinsame Identität entstehen? Und irgendwie hat man schon ein bisschen die Wunschvorstellung, dass wir als Schweiz ja eine gemeinsame Identität haben. Und das ist das, was ich mir vielleicht ein bisschen mit Schwierigkeiten nicht vorstellen will, dass wir eben gar nicht die gemeinsame Identität haben, sondern dass wir uns viel mehr mit den funktionierenden Institutionen zufriedenstellen. Und die sind da, damit wir als Land zusammenheben. Und sehr, sehr wenig da ist, dass wir sagen, hey, ich und jetzt zum Beispiel jemand aus dem Jura, wir haben eine gemeinsame Identität. Aber meine Wunschvorstellung sagt einfach etwas anderes. Sind wir da ein bisschen ideologisch unterwegs?
Ja, aber hast du nicht das Gefühl, eine gemeinsame Identität kann eben auch die direkte Demokratie sein? Und ich finde, das ist doch fast die stärkere, als wenn du irgendeine Adelsgeschichte mit 1000 verschiedenen Schlachten, wo man für die Elite in den Krieg gezogen ist, sich identifiziert. So. Und wie siehst du das?
Ja, es ist die Frage, ob die direkte Demokratie ja kann eine Identität sein oder ob sie wie nur eine funktionierende Institution ist, die überhaupt eine gemeinsame Identität zulässt oder ob sie obsolet macht. Oder? Solange wir unsere Differenzen können in einer direkten Demokratie austragen und sie ja auch dann akzeptieren, oder? Man hat einen Entscheid gefällt, dass das uns zusammenhält, dass wir so unsere Differenzen austragen. Das ist doch eine Huhn- und Ei-Frage, die ich mir stelle in diesem Punkt.
Das stimmt. Aber vielleicht ist die direkte Demokratie eben auch gerade der Ausdruck davon, dass der Bürger etwas zu sagen hat und seine Meinung gehört wird und das unsere gemeinsame Identität ist. Die Meinungsfreiheit vielleicht.
Ja, aus dem Punkt kann ich es sicher verstehen. Der jetzt Politikwissenschaftler in mir sagt, ist, man darf nie vergessen, oder? Die Stärke von der direkten Demokratie, die besteht ja auch darin, dass du wechselnde Mehrheiten hast. Also, irgendwann mal bist du bei den Gewinnern, irgendwann mal bei den Verlierern und das wechselt mit jeder Abstimmung. Und die Mehrheiten ändern sich, oder? Die Gruppierungen, die gewinnen, sind nicht immer die gleichen. Es ist nicht nur eine Gruppe gegen die andere, sondern es gibt immer neue Konstellationen bis hin, was man ja als die unheilige Allianz zum Beispiel bezeichnet, wenn links und rechts zusammen als Polparteien zum Beispiel Abstimmungen gewinnen. Und das ist ja auch wie das Schöne daran und für mich eher so in die Richtung, es hebt die Schweiz auf eine gewisse Art und Weise zusammen, ist aber keine Identität, dass es eine funktionierende Institution ist, weil eben jeder kann mal bei den Gewinner sein und jeder mal bei den Verlierer. Man hat aber den gegenseitigen Respekt zueinander.
Das war jetzt sehr eine wissenschaftliche Sicht, aber sie macht natürlich durchaus Sinn. Aber was wir auch müssen sehen ist, dass der 1. August ein Viertag ist, ist nicht einfach gegeben, sondern da hat es nämlich auch eine Volksabstimmung gebraucht, spricht auch wieder für die direkte Demokratie. Weil 1993 hat man die Initiative angenommen, dass das am 1. August stattfindet, der Nationalviertag, mit 83%.
Und es gibt einfach keine Initiative bis heute, die eine höhere Zustimmung gehabt hat als das. Das finde ich noch spannend. Und ich bin ein bisschen wühlen im Fall in diesen Abstimmungsunterlagen, wo man dort wirklich noch eingescannt hat und sie dumm im Archiv vorhanden sind. Und dort redet man schon auch von dem Willen, dass vier Sprachkulturen einen gemeinsamen Willen haben und man sich eben an die Entstehung und die Geschichte erinnert von der Schweiz. Das ist die Idee von dem 1. August, gemeinsam Zukunft gestalten. Auch dort wird die direkte Demokratie im Abstimmungsbüchli erwähnt, dass sie bis heute, also damals 1993, seinesgleichen sucht. Und das finde ich relativ typisch schweizerisch, ist, man verweist in den Abstimmungsunterlagen darauf, dass man das aber bloß nicht will haben, wie am 14. Juli in Frankreich. Das entspreche nicht dem Charakter der Schweiz. Und darum so typisch schweizerisch nicht.
Das ist wirklich typisch schweizerisch und bestätigt eigentlich all das, was wir ja vorher auch schon ein bisschen angetönt haben. Es gibt natürlich einerseits das Gefühl, Schweizer zu sein und gewisse Klischees zu erfüllen, aber andererseits gibt es natürlich auch den rechtlichen Status vom Schweizer Pass, dass du auch kannst abstimmen und teilhaben an dieser Demokratie. Und die Gami und ich haben uns gedacht, so, komm, das nehmen wir jetzt als Anlass und testen mal, wie wir eigentlich so einen Test würden bestehen und ob wir würden eingebürgert werden. Und wir haben uns da zwei Tests angenommen. Einerseits der Test vom Blick und andererseits der Übungstest aus dem Kanton Aargau. Und wir können, glaube ich, mal im Fazit sagen, wir wären beide bei beiden Testen eingebürgert worden.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Fairerweise muss man sagen, der vom Blick, der ist einfach wortwörtlich zu einfach gewesen. Das sind Fragen...
Das ist ein Zürcher. Test war.
Ja, stimmt. Weil jetzt fällt mir ja gerade ein, du bist nicht so erfolgreich wie ich. Du hast nämlich ein paar Fehler gehabt, sogar beim Einbürgerungstest Test vom Blick. Und gescheitert bist unter anderem ja am 6. Leute Platz.
Ja, also folgende Ausgangslage. Die Frage war, der 6. Leute Platz im Zweiten Weltkrieg, für was ist der genutzt worden? Und ich habe mir so überlegt, ja, es hat so verschiedene Auswahl gehabt. Ich dachte, ja, könnte ja sein, dass dort ein Kilbisch war, weil der Zweite Weltkrieg ist nicht lustig war. Vielleicht hat man die Bevölkerung ein bisschen aufmuntern, vor allem für Kinder. Und er denkt, ja komm, ist ein Kilbi. War falsch. Gami, kannst du das aufklären?
Ich finde das so geil, so im Schiff. Die Welt steht im Kriegszustand. Zürich, was machen wir? Machen wir doch ein Kilbi? Nein, sondern man hat den Herdöpfel angepflanzt, weil die Leute einfach verhungert waren. Scheiß auf Kilbi, finde ich ganz geil. Aber fairerweise, das war eine Zürcher Frage, wo wir dir jetzt da noch einen Bonus geben als Bernerin. Ich weiss, du bist ein bisschen gescheitert an der Geografie. Und zwar, wie breit ist denn die Schweiz? Und ja, also gemäss dir müssen wir schon noch ein bisschen Eroberungszeug da veranstalten, damit die Schweiz in der Ausdehnung, sozusagen in der Breite, 700 Kilometer breit ist, anstatt 350. Muss es ein und zwei Eroberungen stattfinden.
Ja, Schätzen und Zahlen und Geo ist nicht so ganz meine Stärke, weil ich bin an einer dritten Frage gescheitert. Und zwar an der Rhone, woher die eigentlich fließt. Man hat zur Auswahl gehabt, unter anderem Ostsee. Ich habe Ostsee ausgewählt, das wäre aber eigentlich das Mittelmeer. Also ich hoffe, mein Geolehrer lässt nicht zu.
Aber insgesamt können wir sagen, wir beide hätten einerseits den Blickeinbürgerungstest bestanden und auch den vom Kanton Aargau. Wo man muss sagen, klar, wenn man bei diesen kantonalen Einbürgerungstests irgendwo scheitert, dann ist es ja Begrifflichkeiten, die einfach im einen Kanton anders sind als in dem, wo man dort, wie in unserem Fall im Aargau, den Test machen. Wir haben extra einen Kanton ausgesucht, wo wir halt beide nicht beheimatet sind, nachdem das mit dem Blick doch ein bisschen unfair war und du am 6-Leuten-Platz gescheitert bist. Was mir aber im Fall auch noch aufgefallen ist, wenn wir über den 1. August reden, Verschwörungstheorie. Und ich finde es wieder mal ganz eine geile Story. Ich war auf X unterwegs und plötzlich sehe ich, aha, es fängt schon an mit diesen 1. August-Post. Ich dachte, all bevor sie die Ferien gehen, die Nationalrat tun doch dann noch etwas Lässiges posten. Nein. Elisabeth Schneider, sie hat sich nämlich aufgeregt. Und sie schreibt auf X, und darum will ich mit mir das unbedingt diskutieren, der 1. August gehöre ich uns allen und am Nationalfeiertag feiern wir die Schweiz und nicht eine Partei. Der 1. August ist keine Bühne für Parteipropaganda, sondern ein Tag für den Zusammenhalt, Vielfalt und gemeinsame Werte. Und das hat sie geschrieben, weil die SVP sowie auch andere Parteien postet haben, wo findet man denn Politiker von dieser Partei an 1. August fest. Also wer redet wo, wo kann man da wer hören, finde ich wieder mal ganz geil.
Es ist doch einfach auch mal wieder typisch, sorry, dass sie hinterführen kommt mit dem. Sie kommt mir, weißt, ich hoffe, sie zeigt mir jetzt nicht an wegen dem, aber sie kommt mir manchmal vor wie das Fräulein Rottenmeier aus dem Buch Heidi. Wenn alle Spass haben, ist sie ein bisschen die Spassbremse. Und ich habe mich dann auch gefragt, ist sie ein bisschen frustriert, dass sie nicht eingeladen worden ist an so eine Veranstaltung? Weil ich meine, die SVP hat lediglich informiert, wo ihre Politiker auftreten. Ich meine, sie können sie ja sogar als das anschauen, an welche Veranstaltung dass sie nicht gehen will, wenn sie nicht einen SVPler hören will. Also ich sehe echt ihr Problem nicht.
Das fragen wir uns ja zum Teil alle auch. Also auch unter dem Post haben die Leute geschrieben oder gefragt, ob sie einfach vielleicht nicht irgendwo eingeladen ist, ob das eben nicht passiert ist. Aber es ist Usus. Und das gehört ja auch ein bisschen zum 1. August. Du hast gemeint, wo es vier veranstaltet. Und dann kommt halt dieses Jahr ein Redner von der SVP und nächstes Jahr ein Redner von den Grünen. Und das feiern wir ja irgendwo auch, dass trotzdem alle in dieser Gemeinde zusammenkommen und es wird mit Respekt zugelassen und man ist neugierig darauf, was erzählen denn die Politiker zu dem 1. August. Und wir sollen uns eigentlich eher darüber freuen, dass Politiker in dem Land den Nationalviertag ja trotzdem als einen Tag der Arbeit sehen, indem sie sogar zum Teil ja an mehreren Anlässen gehen, reden und eine Rede vorbereiten, dort sind, sich mit den Leuten austauschen. Das ist ja meine Minimalvorstellung so von der Arbeit eines Politikers. Und da nicht gerade unterstellen, dass da eine Verschwörung im Anmarsch ist, dass die SVP den 1. August kapern will. Nein, im Gegenteil, sondern von allen Parteien wird am 1. August geredet und man kann schauen, wo sie reden oder auch herausfinden, wo man nicht hingehen will, wenn man gewisse Leute nicht hören will.
Und ich glaube, sie muss da definitiv noch mal ein bisschen über die Bücher. Was natürlich ein bisschen die Gretchenfrage ist, wie feiern wir überhaupt den 1. August? Und anstatt dass wir uns jetzt einfach fragen, wie feierst du den 1. August, haben wir uns überlegt, wie die anderen dann können den 1. August feiern, wie wir das uns vorstellen. Und ich fange vielleicht gerade an, wenn ich denke, dass du den 1. August feierst. Und zwar, ein bisschen typisch zürcherisch, ich habe zwei Varianten. Einerseits denke ich irgendwo in einem Restaurant oberhalb vom Zürichsee auf einer Terrasse, wo wirklich schön den Zürichsee siehst, weil er wirklich ein schöner See ist, das muss man, glaube ich, sagen, mit ganz viel Rosé, in einem sehr guten Essen und ganz viele Leute bis in die Morgenstunde. Das ist so die eine Variante. Und, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, aber mit Schweizer Musik. Stubentengang oder so. Das würde sicher dazugehören.
Ja, ich liebe Stubentengang. Also das würde sehr gut passen. Aber du hast, genau. du hast noch eine zweite Hypothese.
Genau, weil ich denke, das würde eigentlich auch noch gut passen. Die andere wäre Grillieren im Wald. Ein bisschen das gleiche Setting mit gutem Essen, Alkohol, bis in die Morgenstunde, Musik, aber einfach im Wald, an einem Grillplatz.
Liegst du absolut mit beiden mit beiden Vorschlägen richtig. Also wäre beides für mich ein Programm für den 1. August. Wenn ich an dich denke, dann ist es vor allem, also wenn du nicht gerade selber eine Rede haltest, dann findest du dich aber trotzdem an so einer urchigen Veranstaltung wieder.
Du hast ein klares Bild von mir.
Ja. Irgendwo so eine urchige Veranstaltung mit Bergpanorama und Fondue, Raclette und allem, was dazugehört. Mhm. Aber auch, weil dein Papi da sicher noch ein Wörtchen mitzureden hat, wo wir dann da in der Familie Gartenmann den 1. August feiern.
Also wir haben keine patriarchalische Strukturen bei uns daheim. Tatsächlich habe ich das Jahr diktiert, wo wir hergehen. Aber du liegst natürlich nicht ganz falsch. Also das mit dem urchigen Fest trifft definitiv zu.
Und zum urchigen Fest würde ja grundsätzlich auch das Edelweisshemd dazugehören, das ja sehr beliebt ist am 1. August. Aber für dich, so wie ich dich einschätze, ist das nicht gerade die Option. Aber, versteht mich nicht falsch, du, Steffi, du passest eben dein Outfit trotzdem am 1. August an, einfach auf deine modische Art und Weise. Können wir also rot-weiss erwarten für dich am 1. August?
Du kennst mich inzwischen schon ziemlich gut. Du hast jetzt gut mein 1. August-Outfit verraten. Also, ihr seht, wir beschreiben da einander ziemlich treffend inzwischen beschreiben und sind dann gespannt, wie wir tatsächlich 1. August feiern. Und was uns natürlich auch wundern würde, wie ihr den 1. August verbringt und welches Klischee erfüllt ihr, schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns direkt über unsere privaten Kanäle. Und wir sind nächsten Dienstag am 6. Uhr morgen wieder für euch parat. Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartenmann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.